Wissen muss und sollte kostenlos verbreitet werden und allen Menschen zur Verfügung stehen.
Dass man eigentlich, egal wo man ist, den gleichen Zugang zur Literatur hat. Insofern ist das die Zukunft.
Eine Abfallverwertung. Eigentlich Sachen, die früher nicht gut genug waren, die verwertet man jetzt noch nebenher, publiziert sie Open Access und kassiert eine wirklich fette Artikelgebühr.
Das Grundproblem, das da besteht, ist, dass kommerzielle Interessen und inhaltliche Gesichtspunkte miteinander verschränkt werden.
Das wirft natürlich schon so ein bisschen ein fragwürdiges Licht auf dieses Geschäftsmodell.
Wenn das passiert, ist es der Anfang vom Ende der Vertrauenswürdigkeit der Naturwissenschaften.
Sie erhitzt seit vielen Jahren die Gemüter. Open Access. Die Idee, Forschungsresultate nicht wegzusperren und künstlich zu verknappen, sondern verfügbar für alle zu machen.
Open Access. Forschungsergebnisse frei zugänglich für jedermann? Eine Sendung von Martin Schramm.
Die Idee klingt in der Tat gut. Gut für jeden Bürger, der so auf Forschungsergebnisse zugreifen kann. Online, ohne Barrieren, ohne Zusatzkosten. Gut aber auch für die Forscher, weil ihre Arbeiten schneller entdeckt werden und leichter zugänglich sind. Seltsam nur, nicht alle Forscher sind begeistert. Die einen feiern Open Access zwar als Ausweg aus einer großen Krise, die anderen hingegen sehen gar die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft in Gefahr.
Die Zeitschriftenkrise. Oder der informationskapitalistische Sumpf.
Wolfram Horstmann ist Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Er schildert ein Szenario, das zeigt, wie absurd die Situation für manche Forscher in Deutschland inzwischen geworden ist. Für Forscher, die in ihrer Bibliothek einen Artikel lesen wollen, den sie selbst geschrieben haben.
Und zwar ist das der Fall, in dem ein Wissenschaftler an einer Hochschule oder an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung Forschungsresultate produziert, die in einem Verlag publiziert, gleichzeitig da seine Rechte überträgt, die er an den Forschungsergebnissen hat. Und die Bibliotheken aber nicht in der Lage sind, die Gebühren zu bezahlen, die notwendig wären, um auf den Artikel zuzugreifen. So dass es zu der recht paradoxen Situation kommt, dass einzelne Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler tatsächlich keinen Zugang zu ihren eigenen Forschungsergebnissen haben.
Schlicht und einfach, weil vielen Bibliotheken die Puste ausgeht. Ihre Etats reichen schon lange nicht mehr aus, um den enormen Preisforderungen nachzukommen, vor allem für Fachjournale aus den Naturwissenschaften. Also Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Geowissenschaften und so weiter. Für diese Zeitschriften haben in den letzten Jahrzehnten nämlich drei marktbeherrschende Konzerne die Preise diktiert und so eine regelrechte Krise heraufbeschworen.
Bei der Zeitschriftenkrise handelt es sich um ein Phänomen, das entstanden ist, weil bestimmte Verlage sehr starke Preissteigerungen für diese Abonnements von Zeitschriften verlangt haben, was dann die Bibliotheken, die diese Zeitschriften ja abonnieren für die Wissenschaftler am Campus, gezwungen hat, Zeitschriften abzubestellen. Und diese Abbestellung hat dann dazu geführt, dass die Verlage gesagt haben, dann müssen wir aber die Zeitschriften noch teurer machen, was zu weiteren Abbestellungen geführt hat.
Eine Art Teufelskreis also. Verlagshäuser wie Elsevier, Springer, Nature und Wiley hätten über die Jahrzehnte hinweg eine regelrechte Lizenz zum Gelddrucken erworben. Als Monopolverlage ihre Marktmacht missbraucht, bilanziert Michael Hagner. Er ist Professor für Wissenschaftsforschung an der ETH Zürich.
Der Missbrauch ist daran festzumachen, dass die Preise für einzelne Zeitschriften oder für sogenannte Zeitschriftenabonnements, das sind also ganz besonders heimtückische Arrangements, in denen also einer dieser Großverlage zu einer Universitätsbibliothek geht und sagt, pass auf, ich biete euch jetzt, sagen wir mal, 250 Zeitschriften zur Subskription an. Wenn ihr die einzelnen abonniert, zahlt ihr, weiß ich nicht, also 10 Millionen. Und wenn ihr aber alle 250 zusammen abonniert, dann zahlt ihr nur 7,5 Millionen. Der Witz ist aber, dass dabei Zeitschriften sind, die für diese Universitätsbibliothek vollkommen unwichtig, vollkommen irrelevant sind. Das heißt, die kaufen da etwas, was sie gar nicht benötigen.
Aus vielen Zeitschriften wird nämlich oft nur ein einziger Artikel verwendet. Und das wäre dann ungefähr so, wie wenn man beim Obsthändler ums Eck einen Apfel kaufen will, den aber nur dann bekommt, wenn man ihm gleich die komplette Jahresernte abnimmt. Die Bibliotheken hatten gegenüber den Verlagen auch deshalb eine schwache Position, weil sie meist alleine verhandelt haben. Also nicht als starke Gemeinschaft, sondern jeder einzeln nur für sich.
Die einzelnen Verträge waren auch immer Geheimverträge. Das durfte nie öffentlich werden. Ist auch klar, weil dann hätten diese Verlage nicht länger die Bibliotheken gegeneinander ausspielen können. Das haben sie nämlich gemacht.
Global agierende Verlagskonsortien wie Elsevier, betrieben von profitorientierten Investoren und Spekulanten, hätten so in den letzten Jahren astronomische Renditen erwirtschaftet.
Und da sind also bei einem Umsatz von über 1 Milliarde sind also Gewinne von 30-40% an der Tagesordnung. Und das ist etwas, was im Verhältnis zu Verlagen, sagen wir vor 50 Jahren, die vielleicht einen Gewinn von 5-7-8% gemacht haben, eine unglaubliche Steigerung. Und die ist eigentlich durch nichts zu rechtfertigen.
Die Ausgaben für die 3 Monopolverlage binden bei manchen Bibliotheken bereits fast 2/3 des Budgets für Neuerwerbungen. Öffentliches Geld, das am Ende in den Taschen von irgendwelchen Hedgefonds landet und der Wissenschaft auf Nimmerwiedersehen den Rücken kehrt. Die Bibliotheken fühlen sich regelrecht erpresst. Getreu dem Motto, ihr könnt ja kündigen, wenn euch die Konditionen nicht gefallen. Wohl wissend, dass der Zugang zu aktuellen Artikeln für viele Forscher bisweilen unverzichtbar ist, die dann gezwungen sind, mühsame Umwege zu beschreiten.
Ja, da muss man sich große Mühe machen, wie man die Zeitschriften dann bekommt oder wie man von den Kollegen die Artikel bekommt. Das ist alles etwas unbequem.
Horst Hippler, Physiker und Präsident der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz.
Heutzutage ist es ja eigentlich alles per Mausklick über das Netz erhaltbar. Man geht ja nicht mehr in die Bibliotheken und wühlt im Papier. Das kommt alles elektronisch an. Und wenn einige Zeitschriften elektronisch nicht mehr zur Verfügung stehen, geht man eben zurück ins vorletzte Jahrhundert, ins letzte Jahrhundert und schreibt die Kollegen an oder ruft sie an, kannst du mir mal bitte das und das schicken oder wie auch immer. Und es kann natürlich auch sein, dass dann einige Artikel, die neu kommen oder von neuen Kollegen kommen, dass die dann sozusagen nicht beachtet werden können.
Die Preisrallye mancher Verlage stößt einigen Forschern auch deshalb sauer auf, weil der Staat bei diesem Spiel gleich zweimal zahlt. Für die subventionierten Forschungsergebnisse selbst und um diese Ergebnisse für seine öffentlichen Bibliotheken von kommerziellen Verlagen teuer wieder zurückzukaufen. Zumal die Forscher ihre Artikel ja nicht nur selbst verfassen, sondern im Rahmen aufwendiger Begutachtungen, dem sogenannten Peer Review, von anderen Forschern gegenlesen, prüfen und bewerten lassen. Wohlgemerkt, ohne dass die dafür auch nur einen einzigen Cent Honorar erhalten. Und wenn man schon zweimal zahlt, sollte dieses Geld dann ausgerechnet in die Taschen kommerzieller Verlage fließen? Fragt sich der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner.
Im 17. Jahrhundert, in den Anfängen der neuzeitlichen Wissenschaft, waren Publikationen, Zeitschriftenpublikationen zunächst einmal in der Hand wissenschaftlicher Gesellschaften, nämlich der Royal Society in London, der Académie des Sciences in Paris. Und erst später kamen dann die Verlage hinzu. Das heißt, die Frage ist, ob nicht die Naturwissenschaftler, unterstützt durch Politiker und durch Wissenschaftsorganisationen, den groß angelegten Versuch unternehmen, das wissenschaftliche Publikationsgeschäft wieder viel mehr in die eigene Hand zu nehmen und dadurch quasi diesen informationskapitalistischen Sumpf, den also die kommerziellen Verlage gelegt haben, einfach trocken zu legen.
Ende 2016 erreicht der Kampf zwischen Unis und Großverlagen seinen vorläufigen Höhepunkt. Zahlreiche Bibliotheken kündigen ihre Verträge mit Elsevier aus Protest. Der Verlag reagiert teilweise mit Zugangssperren, um die dann ein paar Wochen später allerdings wieder aufzuheben. Die Bibliotheken wollen die alten Fehler nun nicht wiederholen und versuchen gemeinsam zu verhandeln, als Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Mit an Bord rund 600 deutsche Forschungseinrichtungen. Das Ziel? eine sogenannte Nationallizenz für das komplette elektronische Zeitschriftenportfolio der großen Wissenschaftsverlage. Also eine Lizenz, die dann bundesweit gültig wäre, als Rahmenvertrag für alle. Bislang allerdings ohne Erfolg.
Wunderwaffe Open Access. Oder von goldenen und grünen Wegen.
Bei der Suche nach Auswegen aus der sogenannten Zeitschriftenkrise geht es um weit mehr als nur ein paar Abogebühren. Im Hintergrund tobt nichts weniger als die Frage, wie man in Zukunft überhaupt in der Wissenschaft publizieren soll. Nach dem alten Verlagsmodell? Oder indem man ganz andere Wege beschreitet? Der mögliche Ausweg dabei ist längst gesichtet und wird auch schon lange diskutiert. Open Access. Die Idee? Staatlich subventionierte Forschungsergebnisse sollen konsequent frei verfügbar sein. Online, für jedermann, jederzeit. Wolfram Horstmann.
Frei heißt ganz konkret, ich mache eine Suche über ein bestimmtes Thema in wissenschaftlichen Suchmaschinen, bekomme Artikel oder möglicherweise auch Forschungsdaten als Resultatliste angezeigt und ich klicke auf die Resultate und kann zugreifen, ohne dass neue Gebühren an irgendeiner Stelle entstehen oder dass ich mich authentifizieren muss oder irgendwelche anderen Hinderungsgründe für den Zugang zu dieser Information bestehen.
Herunterladen, drucken, speichern, für den Leser alles kostenlos. So die Vision vom freien Wissen für alle. Für Wissenschaftshistoriker Michael Hagner ein guter alter Bekannter.
Das Interessante für mich daran als Wissenschaftshistoriker ist, dass diese Idee überhaupt nicht neu ist, sondern sie geht zurück in die Aufklärung, ins 18. Jahrhundert. Wissen ist etwas, was vielleicht einer aufschreibt, aber deswegen gehört dieses Wissen ihm noch nicht, sondern eigentlich gehört es allen Menschen und deswegen muss und sollte Wissen kostenlos verbreitet werden und allen Menschen zur Verfügung stehen, als Teil eines groß angelegten Versuchs, die Menschheit insgesamt ins Gespräch miteinander zu bringen und dadurch das Leben zu verbessern.
Ein altes Ideal der Aufklärung also, das nichts an Strahlkraft verloren hat und auch heute viele Forscher fasziniert. Dabei geht es nicht nur um den freien und schnellen Zugriff. Forschungsergebnisse sollen so auch besser sichtbar und auffindbar werden. Die Kommunikation und Zusammenarbeit der Forscher beschleunigt werden. Horst Hippler.
Denken wir an die kleineren, auch in Europa, an die kleineren Länder, die damit natürlich auch Probleme haben in diesem Wettbewerb, all diese ganze Literatur sich zu beschaffen, die sie brauchen für ihre Wissenschaftler. Sie hätten natürlich eine viel, viel größere Chance. Und Wissenschaft ist international und ist eigentlich nicht mit dem nationalen Auge zu sehen. Und das würde sozusagen für die internationale Community der Wissenschaft ein Riesenschritt sein, dass man eigentlich, egal wo man ist, ob man nun an einem Max-Planck-Institut in Deutschland ist oder an einem kleinen Forschungsinstitut in Afrika, dass man sozusagen den gleichen Zugang zur Literatur hat und dann sich eben auch schlau machen kann und verfolgen kann, was in der Welt passiert. Insofern ist das eigentlich die Zukunft.
Eine Zukunft, die es allerdings auch in der Vergangenheit bereits schwer hatte. Denn wie setzt man das ganz praktisch um? Wer macht die Arbeit? Wie finanziert man das Ganze? Beschritten werden bislang zwei unterschiedliche Wege, der goldene und der grüne. Beim Grünen veröffentlicht der Autor seinen Beitrag zunächst wie gehabt in einem Verlag, der sich über Abonnements finanziert. Der Autor soll aber parallel dazu das Recht oder die Pflicht haben, seinen Artikel kostenfrei in einer öffentlichen Datenbank anzubieten. Also zum Beispiel auf dem Server seines Fachgebiets oder seiner Universität. Anders beim goldenen Weg.
Der goldene Weg, das sind Dokumente, die sofort in einem reinen Open Access-Journal erscheinen.
Erläutert der Informationswissenschaftler Ulrich Herb von der Universität des Saarlandes.
Das heißt, dieses Journal ist an sich Open Access. Niemals wird für die Inhalte, die in diesem Journal publiziert werden, irgendjemand Geld zahlen müssen, der diesen Artikel lesen will. Das ist der goldene Weg.
Beide Wege haben Vor-, aber auch Nachteile. Beschreitet man den grünen, ist man oft auf das Entgegenkommen des Verlags angewiesen, an dem man als Autor meist weitgehende Rechte für die Erstpublikation abtreten muss. Anders beim goldenen.
Der goldene Weg, das ist natürlich der Weg, in dem man sofort im Open Access publiziert und die Open Access-Publikation dann immer auch im originären Journal erscheint, im Layout des Journals. Also rein von der Optik her, von der Wahrnehmung her, ist das natürlich höherwertig. Deswegen heißt es ja auch der goldene Weg. Das Problem ist aber, dass der goldene Weg zum Teil wiederum mit Kosten verbunden ist. Die Betreiber dieser goldenen Open Access-Journale, die verlangen zum Teil Publikationsgebühren dafür, dass man den Artikel dort publizieren kann. Weil dort fallen natürlich auch Kosten an und die müssen irgendwie gedeckt werden.
Für Archivierung, für Hard- und Software, aber auch für redaktionelle Dienstleistungen wie Auswahl, Begutachtung, Redaktion und so weiter. Für all das wollen die Betreiber Geld sehen, oft 2000 Euro und mehr pro Artikel. Und wenn nicht vom Leser, dann eben vom Autor oder eben von den Forschungsorganisationen, wie Horst Hippler erläutert. Steuergelder, die bislang für Leselizenzen anfallen, könnte man so fürs Publizieren ausgeben.
Ich gehe nicht davon aus, dass der einzelne Wissenschaftler zu zahlen hat, weil das wäre ein Problem. Der würde natürlich dann immer sagen, ich hätte das Geld lieber für die Forschung eingesetzt und nicht zum Publizieren. Insofern muss man eine Struktur schaffen, wo sozusagen zentral bezahlt wird. Und das kann man ja machen. Man weiß, wie viele Publikationen aus Deutschland kommen mit einem deutschen Erstautor oder mit einem deutschen korrespondierenden Autor. Und dann kann man sagen, okay, nehmen wir mal eine Zahl, 50.000 Publikationen im Jahr. Dann müssen diese 50.000 Publikationen, die Kosten, die sie erzeugen, auch bezahlt werden. Und das übernimmt man zentral, dass der einzelne Wissenschaftler das gar nicht sieht. Insofern ist das eigentlich, glaube ich, etwas, wo man den ganzen Druck rausnehmen kann, relativ schnell.
Wie genau das aussehen soll, wird derzeit hart verhandelt. Die wissenschaftlichen Einrichtungen sitzen dazu am Verhandlungstisch. Und zwar, man reibt sich die Augen, mit genau jenen kommerziellen Monopolverlagen, die besagte Zeitschriftenkrise eigentlich ausgelöst haben. Wird es so gelingen, um mit Michael Hagner zu sprechen, den Sumpf wirklich trocken zu legen? Oder beginnt das Spiel der Abhängigkeiten von vorne?
Masse statt Klasse oder das Qualitätsproblem.
Läuft man Gefahr, sich erneut von genau jenen Monopolverlagen abhängig zu machen, die mit ihrem grenzenlosen Profitdenken den Bibliotheken das Leben bereits schwer gemacht haben? Fest steht, in den letzten Jahren wurden bereits Open Access Journale gegründet, die nach dem Prinzip Autor zahlt, erfolgreich arbeiten. Eines der bekanntesten? Public Library of Science, kurz PLOS, zu Deutsch Öffentliche Bibliothek der Wissenschaften. Ein nicht kommerzielles Open Access Projekt für wissenschaftliche Publikationen in den USA. Mit Zeitschriften wie PLOS Biology, PLOS Medicine oder PLOS One.
PLOS One ist eine Zeitschrift, die also Artikel aus allen Gebieten der Naturwissenschaften und sogar auch der Sozialwissenschaften und der Ökonomie aufnimmt. Und sie veröffentlicht pro Jahr ungefähr 30.000 Artikel. Für jeden Artikel sind im Durchschnitt $1.000 an Autorengebühren zu bezahlen. Das ist natürlich auch für die kommerziellen Verlage außerordentlich interessant und sie versuchen das natürlich nachzuahmen.
Um damit dann ähnlich maximierte Gewinne zu erwirtschaften wie im Bereich der klassischen Abo-Journale. Doch ist in Zeiten von Online-Publikationen die alte Arbeitsteilung zwischen den Wissenschaftlern einerseits, die Artikel schreiben und begutachten, und den Verlagen andererseits, die sie drucken, veröffentlichen und verteilen, eigentlich nicht obsolet? Könnte man nicht einfach auf die Verlage verzichten und die Artikel direkt ins Netz stellen, auf den Servern der Universitäten? In Einzelfällen hat sich das tatsächlich bewährt, allerdings nur unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen.
In einer kleinen, geschlossenen Community, wie beispielsweise bei den Teilchenphysikern, die sich um das CERN in Genf herum gruppieren, da ist es so, dass die ihre Papers ja erst einmal auf eine Webseite hochladen und zur Diskussion stellen. Da wird offen darüber diskutiert, über diese Papers, und dann werden die überarbeitet und dann in Journalen publiziert, Open Access, was aber dann eigentlich nur noch eine reine Archivfunktion hat.
Was in kleineren, überschaubaren Forschergruppen gut funktioniert, ist aber kein Standardmodell für die gesamte Wissenschaft. Was entstehen würde, wenn sämtliche wissenschaftlichen Artikel einfach nur noch auf irgendwelchen Uniservern landen würden, wäre vermutlich alles andere als ein Infoparadies, fürchtet der Jurist Christoph Schönberger von der Uni Konstanz. Er fürchtet Textwüsten, die kein Mensch mehr überblicken kann.
Und je mehr Texte dort produziert werden, und wir leben auch in der Wissenschaft in der Zeit der Überproduktion, je deutlicher braucht es irgendwie Stellen, an denen vorselektiert wird, an denen es möglich wird auszuwählen, was aus der Überfülle von Publikationen man zur Kenntnis nehmen möchte, zur Kenntnis nehmen kann. Und diese Selektionsleistung wird im Moment etwa in vielen Wissenschaften natürlich durch die Qualitätszeitschriften erbracht. Die steuern ein wenig, was ich wahrnehme. Da gucke ich regelmäßig rein. Da habe ich einen gewissen Überblick, was da erscheint. Den Überblick sozusagen über das, was irgendwo in Deutschland auf Servern eingestellt wird, den kann ich mir realistischerweise nicht dadurch verschaffen, dass ich einfach regelmäßig alle Server durchgucke. Das ist doch völlig illusorisch.
Sollten die Verlage also weiterhin diesen Job erledigen? Den Job des Gatekeepers? Der sagt, was sich lohnt zu lesen und was nicht? Brauchen wir stattdessen eine staatliche Struktur an den Unis, die diese Vorauswahl leistet? Oder erledigt das Ganze am Ende eine Suchmaschine, zum Beispiel eine namens Google, und damit ein anderer de facto Monopolist? Eine weitere Frage, die unter Gegnern und Befürwortern von Open Access heiß diskutiert wird: Welche Folgen hat es eigentlich, wenn wissenschaftliche Beiträge gegen Bezahlung veröffentlicht werden? Wenn also der Autor zahlt? Werden bei solchen Modellen selbst Studien mit strittigem Inhalt einfach durchgewunken? Weil dann gilt, Masse ist wichtiger als Klasse. Sind am Ende kommerzielle Interessen erneut wichtiger als inhaltliche Sorgfalt? Genau das fürchtet der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner.
Kommerzielle Unternehmen werden ein großes Interesse daran haben, möglichst viel zu publizieren. Auch solche Aufsätze, die nicht nur qualitativ vielleicht nur zweitrangig sind, sondern auch solche, bei denen nicht klar ist, ob sie methodologisch einfach sauber gearbeitet sind. Das Grundproblem, das da besteht, ist, dass wirtschaftliche Interessen, kommerzielle Interessen und inhaltliche Gesichtspunkte miteinander verschränkt werden. Wenn das passiert, ist es der Anfang vom Ende der Kredibilität und der Vertrauenswürdigkeit der Naturwissenschaften.
Dass Verlage tatsächlich dazu neigen, bei Open Access gewisse Abstriche bei der Qualität zu machen, beobachtet der Informationswissenschaftler Ulrich Herb. Die renommierte Organisation AAAS, Herausgeberin des Top-Journals Science, sozusagen der Mutter aller Wissenschaftsjournale, publiziert seit 2015 auch ein Open-Access-Journal.
Das heißt in aller Bescheidenheit Science Advances. Und dort werden Artikel dann publiziert, die in Science selbst, also in dem Subskriptionsjournal, abgelehnt wurden, ne? Wegen vermeintlich zu geringer Qualität. Aber man sagt dann bei Science nicht wie früher, naja gut, ne? Hat halt nicht gereicht, versuch's woanders, sondern sagt, pass auf, Autor, wir haben hier noch ein Open-Access-Journal, da steht auch so halb Science drauf, Science Advances. Ne? Das schwebt in unserem Umfeld, dem Umfeld der großen Science, lebt von unserem Abglanz. Und hier kannst du den Artikel publizieren. Und Science verlangt dafür eine sehr, sehr hohe Publikationsgebühr mit einem Artikel, den man vorher eigentlich abgelehnt hätte. Das wirft natürlich schon so ein bisschen ein fragwürdiges Licht auf dieses Geschäftsmodell. Aber das wird halt vorangetrieben, nicht von den Open Access Verlagen, die quasi Newcomer waren, sondern das wird sehr stark von den ganz traditionellen Subskriptionsverlagen auch betrieben.
Impact Factor und Co. Oder das Reputationsproblem.
Es gibt einen weiteren Grund, warum viele Forscher derzeit an Elsevier und Co. nicht vorbeikommen. Wer bislang in der Welt der Wissenschaft wahrgenommen werden will, wer Fördergelder zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft will, der muss belegen können, dass er nicht irgendwo publiziert hat, sondern in Top-Journalen. In Top-Journalen, die vor allem den drei Platzhirschen und Renditemaschinen Elsevier, Springer Nature und Wiley gehören. Was ein Top-Journal ist und was nicht, wie einflussreich ein Journal also ist, das versucht man unter anderem anhand des sogenannten Impact-Faktors zu berechnen. Ein kommerzielles Unternehmen macht es. Gezählt wird dabei, vereinfacht gesagt, wie oft ein bestimmtes Journal zitiert wird.
Also dieser Impact-Faktor, der wird dazu benutzt, Wissenschaftler und Fachbereiche zu bewerten. Habe ich publiziert in einem Journal mit einem hohen Impact-Faktor, dann bin ich wahrscheinlich ein guter Wissenschaftler, was ein vollkommener Trugschluss ist, weil der Impact-Faktor bezieht sich auf das Journal, nicht auf meine Publikation. Das heißt, ich kann einen Artikel haben, der wird nie zitiert, ne? Aber der Impact-Faktor, die Zitationsrate des Journals über 2 Jahre, das ist der Impact-Faktor, der ist sehr hoch. Also kann ich mich mit einem Impact-Faktor von, sagen wir mal, 8 schmücken, obwohl mein Artikel nichts, aber auch gar nichts zu dieser Zitationsrate beigetragen hat. Tatsächlich ist es so, dass 20% der Artikel eines Journals für 80% der Publikationen verantwortlich sind. Das heißt, 80% der Wissenschaftler, die sagen, ich habe in einem High-Impact-Journal publiziert, schmücken sich ganz einfach mit fremden Federn. Das ist das Problem daran. Also der taugt nicht dazu.
Dementsprechend umstritten ist dieser sogenannte Impact-Faktor. Wird aber bis heute immer noch herangezogen, um das Ansehen von Zeitschriften zu bewerten. Open-Access-Journale schneiden dabei oft nicht sonderlich gut ab und genießen daher bei vielen Wissenschaftlern auch kein besonders hohes Ansehen. Das Problem haben natürlich auch die Open-Access-Macher erkannt und suchen nach Alternativen. Allen voran das bereits erwähnte PLOS-Projekt in den USA.
Wir haben sehr schnell die Bedeutung von Social Media für Wissenschaft erkannt und bieten einem Wissenschaftler zu jedem Artikel so eine Art kleines Cockpit. Da kann ich genau sehen, wie oft wird mein Artikel runtergeladen, wie oft als PDF, wie oft als XML, wie oft wird dieser Artikel von Wissenschaftlern in ihrem privaten Literaturverwaltungssystem, das sind so individuelle Bibliotheken so ungefähr, vorgehalten, wie oft wurden die getwittert, wie oft erscheinen meine Artikel in irgendwelchen Nachrichtenmagazinen, also in journalistischen Publikationen, wie oft wird darauf referenziert. Alles Informationen, die für Wissenschaftler wahnsinnig wichtig sind, wenn sie sich selbst rechtfertigen müssen gegenüber Forschungsförderern, gegenüber ihrer eigenen Uni, was sie eigentlich mit dem vielen Geld machen, das sie verdienen und ausgeben. Da hat PLOS ganz klar einen Nerv getroffen und war wesentlich agiler und innovativer als jeder andere Verlag.
Für diese sogenannten Altmetriken ist ein ganz neuer Markt entstanden. Über die tatsächliche Qualität eines Artikels oder einer Forschungsarbeit sagen aber auch sie am Ende nicht wirklich etwas aus. Wie auch immer, die Debatte zeigt, der Druck, den viele Forscher in bestimmten Disziplinen verspüren, statt bei Open Access nach wie vor bei den Premium-Abo-Zeitschriften zu publizieren, hat auch mit dem akademischen Belohnungssystem zu tun. Soll Open Access sich also langfristig durchsetzen, wird man auch hier ansetzen müssen, um neue, gerechtere Bewertungssysteme zu entwickeln. Die Vision vieler Forscher geht aber noch weiter. Viele wünschen sich nicht nur Open Access, sondern am Ende so etwas wie eine Open Science. Eine Wissenschaft, die nicht nur Artikel frei publiziert, sondern den kompletten Forschungsprozess öffentlich zugänglich macht. Und dabei auch etwas macht, woran die renommierten Journale bislang kein Interesse haben, was die Wissenschaft aber dringend benötigt. Fehlschläge und Irrtümer zu dokumentieren. Wolfram Horstmann.
Als ein Beispiel kann man die Psychologie nennen, in der es sehr schwierig ist, nicht signifikante Resultate in Zeitschriftenartikeln unterzubringen, was dann aber bedeutet, dass Experimente, die irgendwo gemacht worden sind, eben nicht veröffentlicht werden können und auch keinem mitgeteilt werden kann, dass dieses Experiment vielleicht ein nicht signifikantes Resultat hat. Das führt dazu, dass diese Experimente also immer wieder auf der Welt irgendwo wiederholt werden müssen und bewegt bestimmte Gruppen, zum Beispiel dann in der Psychologie, dazu, sich eben im Vorfeld über diese Ergebnisse auszutauschen, um zu verhindern, dass hier Wiederholungen stattfinden. Und das entwickelt eine neue Kultur.
Und statt nur über Kosten zu reden, wäre dann auch das eigentliche Ziel des Projekts wieder in den Fokus gerückt. Dem, wie hat es Michael Hagner so schön formuliert, groß angelegten Versuch, die Menschheit insgesamt ins Gespräch miteinander zu bringen und dadurch das Leben für uns alle zu verbessern. Selbst wenn das dank Open Science nur in Teilen gelingt, hätte es sich bereits gelohnt.
Sie hörten Open Access – Forschungsergebnisse frei zugänglich für jedermann? Von Martin Schramm. Redaktion Wolfgang Kasenbacher. Eine Sendung von IQ Wissenschaft und Forschung.